Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Vielen Dank auch nochmal an die Lobpreisband. Das war richtig schön, so vor Gott zur Ruhe zu kommen und ihn anzubeten. Und ich habe gerade so gedacht, ja, manchmal passieren kleine Fehler, aber ich finde das toll, dass wir eine Gemeinde sind, wo man über kleine Fehler auch mal lachen darf. Und so hoffe ich, dass auch ihr mit mir gnädig seid. Wir sind ja noch in der Predigtschulung, wenn mir da vielleicht der ein oder andere Versprecher geschieht. Ich habe die Predigt heute benannt in keine halben Sachen, all in. Ah, das ging schon mal. Ich bin mal gespannt, wie das mit diesem Teil heute hier funktioniert. Habe ich hier noch nie gemacht, aber wir werden schon durchkommen. Ja, ihr seht, keine halben Sachen. Es geht um einen großen Schatz. Es gibt im Deutschen ein Sprichwort, das heißt, im Leben bekommt man nichts geschenkt. Vielleicht kennen das einige von euch. Wir sehen das auch gut an unserer Gesellschaft zurzeit, wo gerade viel gestreikt wird. Das Thema Lohn, Steuern, Arbeitszeit beschäftigt die Menschen so sehr, dass sie sogar auf die Straße gehen und die Arbeit niederlegen. Sie wollen nicht zu den Bedingungen, in denen sie leben, in denen sie arbeiten, leben. Sie sind unzufrieden, vielleicht auch finanziell sogar am Ende. Es soll sich etwas ändern. Doch kann mehr Geld, weniger Steuern oder eine bessere Work-Life-Balance wirklich die Lösung für all die Probleme unserer Menschheit sein, für all die Probleme der Menschen hier in Deutschland? Kann das zu einem sinnerfüllten Leben verhelfen? Ich habe damals auch so gedacht. Ich habe damals meine Firma gewechselt, bin von einer Firma zu einem Job gekommen, wo ich von zu Hause aus arbeiten konnte, wo ich mehr Geld hatte und dachte, boah, jetzt wird alles besser, jetzt macht die Arbeit richtig Spaß und das Leben wird richtig gut. Doch ich habe mich getäuscht. Anstatt besser ist vieles viel schlimmer geworden. Damals war ich gefangen in Abhängigkeiten, in Drogen und kam mit dieser Welt, in der wir leben, nicht mehr so richtig klar. Ich sah mich als ein Sklave des Kapitalismus, der nur arbeitet, um Rechnungen bezahlen können, um Kredite zu bezahlen, um das Leben zu finanzieren können. Aber irgendwie ist nicht viel übrig geblieben. Aufgewachsen in einer christlichen Familie erkannte ich den Wert vom Reich Gottes nicht. Also habe ich mich entschieden, ich gehe meinen eigenen Weg. Auch das hatte seinen Preis. Was mir damals klar war, als ich Kind war, ich wollte nicht so leben wie andere Christen, die ich gesehen habe, weil in ihrem Leben habe ich nicht die Freude gesehen oder den Glauben oder Gott, wie er sich in ihrem Leben bemerkbar macht, sondern da war eher sowas wie das Befolgen, das Einhalten und diese Regel noch. Und irgendwie fand ich das als ziemlich eng und nicht irgendwie als eine Vorstellung, so möchte ich gerne alt werden. All die Vorschriften fand ich einfach nicht toll. Ich wollte mehr vom Leben haben. Doch aus diesem Traum der Freiheit, den ich gelebt habe, wurde ein Albtraum. Diese Freiheit wurde zu Abhängigkeit und einer ganzen Portion Schmerz. Wir wollen uns heute mit zwei Himmelreichsgleichnissen beschäftigen, wo es auch darum geht, dass alles seinen Preis hat. Ich habe die Predigt in folgende Teile gegliedert. Einmal, was ist das Himmelreich? Warum redet Jesus überhaupt in Gleichnissen? Dann kommen wir zur Auslegung der Gleichnisse. Und zum Schluss habe ich noch einen Punkt. Was bringt mir überhaupt das Reich Gottes? Lasst uns in der Geschichte ca. 2000 Jahre zurück nach Israel gehen und schauen, was da so los war. Auch damals war eine Zeit geprägt von vielen politischen Unruhen. Die Juden hatten die Besatzung satt, warteten sehnsüchtig darauf, dass der Messias kommt und die Römer aus dem Land schmeißt, so dass Israel wieder ein großes Reich wird. Damals gab es Johannes den Täufer, der predigte: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Auch Jesus hatte eine ähnliche Message. Als er aufgetreten ist, hat er auch gesagt: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Doch was ist eigentlich das Reich der Himmel? Ein ganz fernes Reich, irgendwo in einer anderen Galaxie, dorthin, wo es noch nicht mal das Raumschiff Enterprise geschafft hat, vorzudringen. Bevor wir uns mit den Gleichnissen beschäftigen, möchte ich diesen Begriff noch genauer betrachten, weil das für unser Gleichnis oder für unsere Gleichnisse heute wichtig ist. Den Begriff Himmelreich kann man mit dem Wort Reich Gottes gleichsetzen. Gibt es einen großen Unterschied zwischen Himmelreich und Reich Gottes? Nein. Wir finden in gleichen Gleichnissen in verschiedenen Evangelien, dass die Begriffe dort einfach ausgetauscht worden sind. Ich habe uns hier ein Beispiel mitgebracht, wenn es funktioniert. Genau. Ihr seht hier in diesem Gleichnis in Matthäus 13 und in Markus 4, Vers 30, das Gleichnis vom Senfkorn, und in den Evangelien, also dasselbe Gleichnis, wurde der Begriff einfach ausgetauscht, also anders verwendet. Jetzt kann man die Frage stellen: Ja, warum ist das denn so? Und eine ganz einfache Antwort: Matthäus hat in seinem Evangelium sich mehr an die Juden gerichtet, hat versucht, die Juden zu erreichen. Und wer sich ein bisschen mit der jüdischen Geschichte auskennt, da gibt es die 10 Gebote, das Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht zu nichtigen aussprechen. Deswegen hat er versucht, eben den Gottesnamen anstatt Reich Gottes eben Himmelreich genommen. In Matthäus 19 findet man sogar in 2 aufeinanderfolgenden Versen, dass der Begriff Reich der Himmel und Reich Gottes öfters vorkommt. Dort heißt es: Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Also ihr seht, hier werden die Begriffe ganz nah beieinander genannt. Fakt ist, wenn Jesus sagt, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, haben die Juden etwas Bestimmtes erwartet. Sie dachten, da kommt ein starker König, der Israel wieder ganz groß macht, das Reich aufbaut und Befreiung von den Römern schenkt. Doch mit dem Reich Gottes verhält es sich ganz anders. Jesus Christus ist als Reich Gottes in Person in diese Welt gekommen, ganz klein und unscheinbar. Als er sein Werk vollendet hatte, fing eine neue Zeit an. Daraus folgt, dort, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs war, dort ist Reich Gottes entstanden. Dort, wo Menschen angefangen haben, auf ihn zu hören. Dort, wo der Heilige Geist gewirkt hat und Menschen ihm nachgefolgt sind. Wie in dem Gleichnis mit dem Senfkorn und Sauerteig. Das Reich Gottes fängt ganz klein an und breitet sich mehr und mehr aus und wird immer größer. Dort, wo Jesus regiert, wo er das Sagen hat und auf dem Chefsessel sitzt, wo er aufgenommen wurde, dort ist Reich Gottes. Dort, wo es heißt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, das Reich Gottes ist in uns und dort überall, wo es die wahren Gläubigen gibt. In der Person Christus ist tatsächlich das Himmelreich nahegekommen. Der Heilige Geist Gottes lag auf ihn. Kranke und Aussätzige wurden geheilt. Blinde sehend, doch viele Juden konnten oder wollten das nicht glauben. Besonders unter den Pharisäern regte sich ein großer Widerstand. Sie gingen sogar so weit, dass sie meinten, Jesus heilt und wirkt in der Kraft eines Oberdämon. Sie hatten den Unruhestifter satt und wollten ihn töten. Noch dazu redet er in so komischen Bildgeschichten, mit denen sie auch nicht so richtig viel anzufangen wussten. Sollte nicht ein Rabbi so lernen und versuchen zu unterrichten, dass alle was verstehen? Ich kenne keine Prediger, die extra versuchen, eine Predigt so zu schreiben, dass nur die Hälfte etwas von der Predigt versteht. Das haben wir jetzt in der Predigtschulung auch so gelernt. Wir sollen versuchen, alle abzuholen und nicht nur einen Teil. Kein Wunder, dass die Pharisäer vielleicht dachten, also dieser Nazarener, der kann nicht ganz koscher sein. Der redet ja wie ein Bauer, wäre er mal lieber bei seinem Handwerk geblieben. Wieso redet Jesus eigentlich so viel in Gleichnissen, könnte man jetzt fragen. Diese Frage stellten ihn auch schon die Jünger. Hier die Antwort Jesu. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen ist es aber nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ich hoffe, ihr versteht mich heute alle mit dem, was ich sage. Das Herz des Volkes Israels oder vieler Pharisäer war fett von Egoismus, Selbstbezogenheit, Selbstgerechtigkeit, den Mammon dieser Zeit, falschen Traditionen und falscher Gesetzlichkeit. Sie hatten keine echte Beziehung zu Gott. Das Herz, das Denken der Menschen war so voll und mit anderen Dingen beschäftigt, dass Gott einfach keinen wirklichen Platz darin gefunden hat. Schlimmer noch, sie verhinderten mit ihrem Verhalten, dass andere Menschen in das Reich Gottes kamen. Und andererseits hat sich hier auch einfach eine Prophezeiung erfüllt über viele Menschen aus Gottes Volk. Hier trennt sich auch schon die Spreu vom Weizen. Und es hat sich gezeigt, wer wirkliches Interesse hat an dem, was Jesus sagte. Denn man musste ihm folgen. Man musste nachfragen und fragen, was er denn meinte, um ihn zu verstehen. Aus eigener Erfahrung kenne ich das auch gut, dass ich manchmal nicht richtig hinschaue, nicht auf das richtig höre, wo Gott mir etwas zeigen möchte, weil so viel Nebensächliches von dem wirklich Wichtigen ablenkt. Da heißt es dann mal wieder, Frühjahrsputz machen und allen unnötigen Ballast rausschmeißen. Auszeit machen und über sein Leben unter Gebet reflektieren. Sich wie ein Smartphone neu zu kalibrieren. Vielleicht kennt ihr das, wenn man Google Maps oder sowas benutzt und die Kalibrierung ist falsch. Man läuft so los und läuft und läuft und irgendwie zeigt es auf der Karte eine ganz andere Richtung an, wo man hinläuft. Und dann muss man das Smartphone nehmen und solche komischen Achten machen. Und genauso ist es wichtig, im Glaubensleben sich richtig auf Gott auszurichten, dass man eben nicht in die falsche Richtung geht. Oder gute Gewohnheiten können auch helfen, zum Beispiel nach der Predigt beim Essen sich über die Predigt auszutauschen, anschließend den Prediger Fragen stellen, hier gleich eine herzliche Einladung zur Predigt-Nachbesprechung 17.15 Uhr hinten in der Gemeindewohnung. Aber kommen wir endlich zu unseren zwei Gleichnissen. Die zwei Gleichnisse vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle befinden sich in einer Reihe von 8 Himmelreichsgleichnissen im 13. Kapitel des Matthäusevangeliums und bilden einen Chiasmus. Was ist jetzt wieder ein Chiasmus? Jürgen liebt die Dinger und wer da richtig tief eintauchen möchte, kann ihn nächste Woche einfach mal fragen. Es geht hier um Textstruktur. Ich finde persönlich es meisterhaft, wie es die Gleichnisse schaffen, uns auch heute noch ca. 2000 Jahre später abzuholen, in unser Leben zu sprechen, uns zum Nachdenken bewegen und welche Tiefe sie haben. Lasst uns die beiden Gleichnisse mal gemeinsam lesen. Matthäus 13, Vers 44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einen Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Was wollte Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Was fällt hier auf? Dieser Mensch in dem Gleichnis arbeitet Tag für Tag auf einem Acker. Vielleicht ähnlich wie unsere Bauern heute, wenn sie nicht streiken. Ich kann mir vorstellen, dass er unzufrieden mit der Arbeit ist. Die Arbeit ist schwer und die Steuern sind hoch. Vielleicht kann er gerade so seine Familie ernähren und sehnt sich nach mehr. Mehr Leben, mehr Freude, mehr Liebe, mehr Perspektive, mehr Sicherheit, mehr Zeit mit der Familie. Doch die Realität ist, Tag für Tag immer dieselbe Arbeit. Zur Zeit Jesus gab es eine ganz kleine Oberschicht, eine etwas größere Mittelschicht und eine riesige arme Unterschicht. Dieser Mensch hatte keinen eigenen Acker, sondern musste ihn erwerben. Man kann also davon ausgehen, dass er ein Arbeiter war, der nicht ganz arm, sondern ein kleines bisschen Besitz hatte. Er war wahrscheinlich auch nicht ein Tagelöhner, weil er ja eine feste Arbeit hatte. Der Mann ist auf dem Feld und mit einmal stößt er bei der Arbeit auf einen harten Holz, auf eine harte Holzkiste. Vielleicht ähnlich wie unsere Kiste hier. Er buddelt sie aus und was findet er? Oh, ein Schatz. Ist mir im Alltag noch nicht so passiert, aber ich denke, dieser Mann, der wird sich riesig gefreut haben. Jetzt könnte man meinen, was ist das für ein hergesponnenes Gleichnis. Aber in der Antike war es wirklich so, dass Menschen ihre Gegenstände, ihre Wertgegenstände, ihre Schätze außerhalb des Hauses vergraben haben. Logisch, sie hatten ja nicht irgendwie ein Tresor zu Hause stehen, gab es noch nicht. Und so Sicherheitstüren waren auch noch nicht vorhanden. Also was macht man? Sucht sich ein Versteck und vergräbt dort den Schatz. Wichtig, man sollte sich merken, wo man den Schatz vergraben hat. Als der Arbeiter den Schatz fand, hat er nicht danach gesucht, sondern ist einfach während der Arbeit darauf gestoßen. Welch eine Freude, was für eine große Überraschung. Die Prioritäten dieses Mannes haben sich geändert, weil er den Wert dieses Schatzes erkannt hat. Dieser Schatz hat das Potenzial, sein ganzes Leben nachhaltig zu verändern. Der Mann will den Schatz nicht stehlen. Was macht er? Er vergräbt ihn wieder und voller Begeisterung zieht er los und verkauft alles, was er hat, um diesen Acker zu kaufen. Er war bereit, den Preis zu bezahlen. Er geht all in und macht keine halben Sachen, sondern entscheidet sich für diesen Schatz. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass die Pharisäer etwas ganz anderes hörten in diesem Gleichnis. Vielleicht dachten sie so, Jesus, was erzählst denn du da wieder für einen Mist? Was erzählst du für ein unmoralisches Zeug? Der Mann hätte doch dem Besitzer sagen sollen, was er da gefunden hat. Und das wäre doch gerecht gewesen. Du verleitest unser Volk zu unmoralischen Handeln, du Irrlehrer. Wir wissen natürlich, dass Gleichnisse Beispielgeschichten sind. die einen bestimmten Punkt oder auch mehrere Punkte hervorheben sollen. Und hier in diesem Gleichnis geht es nicht um moralisches Handeln. In diesem Gleichnis ist der hervorgehobene Punkt der Preis der Nachfolge. Der Preis, den es kostet, ein Leben mit Gott zu führen. Der Eintrittspreis für das Reich Gottes. Und ja, an dieser Stelle möchte ich ganz klar betonen, dass wir aus Glauben gerettet sind. Aus Glauben an Jesus Christus, der für uns diesen Preis bezahlt hat. Der Preis war ein Stellvertretertod für dich und mich. Doch Glaube ohne Werke ist eben auch tot. Deswegen haben auch wir einen Preis zu bezahlen. Im Reich Gottes gibt es keine doppelte Staatsbürgerschaft. Entweder man gehört dazu oder nicht. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Jesus fordert uns auf, ganze Sache mit ihm zu machen. Diese Geschichte erinnert mich an viele Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel Mose, als er bei seiner Feldarbeit war und mit einmal Gott begegnet. Auch er geht all in, macht ganze Sache und lässt sich von Gott führen. Oder an die Begebenheit mit Daniel, wo er gegen Goliath kämpft. Er ist auch nicht hingegangen und so hat gemeint, ja, lass uns erstmal so einen Faustkampf machen und wenn ich verliere oder wenn ich merke, dass ich verliere, dann kann ich noch schnell wegrennen. Nein, er ist all in gegangen, hat sein ganzes Leben aufs Spiel gesetzt für Gott. Und das wurde im Vertrauen belohnt. Und selbst die Jünger, die diese Gleichnisse gehört haben, auch sie konnten sich gut damit identifizieren, haben sich nicht auch ihr Geschäft, ihre Arbeit, die oftmals sogar lukrativ gewesen ist, auch verlassen, um Jesus nachzufolgen? Kommen wir nun zu dem zweiten Gleichnis. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einen Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkauft alles, was er hatte, und kauft sie. Auch in diesem Gleichnis fällt auf, dass dieser Mann all in geht. Dieser Mann im Gleichnis gehört zu der Oberschicht. Wer sich Perlen leisten konnte, musste schon mehr als nur einen Acker und vielleicht einen Arbeiter besessen haben. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere beschrieb in einem seiner Werke, dass zwei Perlen einen geschätzten Wert von ca. 60 Millionen Sesterzen hatte, umgerechnet ca. 9 Millionen US-Dollar. Jesus verstand es, alle Schichten anzusprechen, ob die Armen oder die Reichen. Das wird für mich hier irgendwie ganz deutlich. Auch dieser reiche Mann macht keine halben Sachen, sondern geht all in und verkauft alles, was er hat, um die eine ganz besondere Perle zu bekommen. Er konnte nicht mehr so weiterleben, denn diese eine Perle war so schön, dass er bereit war, alles, was er bis jetzt angesammelt hat, loszulassen. Er hatte gefunden, wonach er sein ganzes Leben lang gesucht hatte. Er war nicht zufrieden mit dem, was er hatte, sondern jagte immer wieder schönen Dingen hinterher. Vielleicht kann man diesen Mann mit jemandem vergleichen, der sein Glück in Philosophie sucht oder immer mehr Erfolgen. Höher, schneller, weiter, ihr kennt das. Oder jemand, der immer mehr Netflix-Serien oder Liebesschnulzen anschaut, um verborgene Sehnsüchte zu betäuben. Oder jemand, der immer mehr Reisen machen möchte. Beim nächsten ist es vielleicht der Aktienfonds oder die Briefmarkensammlung. Jesus macht ganz deutlich und fordert uns heraus, das Alte loszulassen und uns ganz auf seine Nachfolge, auf seinen genialen Weg einzulassen, mit vollem und ganzen Einsatz auf die Karte Jesus zu setzen. Was war oder ist dein ganz persönlicher Preis, den du bezahlt hast, um Jesus nachzufolgen? Wenn ich über mein Leben nachdenke, hat es mich auch einiges gekostet, aber ich durfte umso mehr bekommen. Mein Preis der Nachfolge war, die Drogen und ein ausschweifendes Partyleben hinter mir zu lassen. Ein Leben, das geprägt war von Egoismus und Triebbefriedigung. Durch diesen Lebenswandel geht man übrigens auch all in, Selbstmord auf Raten. Wenn ich mein Leben als ein Haus sehen würde, dann war mein Lebenshaus zugemüllt bis unter die Decke und eigentlich reif zum Abriss. Für mich war damals die Entscheidung gegen die Drogen auch eine All-in-Entscheidung, denn daraus folgte, dass ich meine schöne Wohnung verloren habe, zu meinen Eltern zurückgezogen bin, so nach dem Motto verlorener Sohn-Style, dass ich eine Therapie machen durfte, dass ich in eine neue Stadt gekommen bin, weit weg von meiner Familie und dass ich nochmal ganz neu anfangen durfte. Mit der Hilfe von Gott wurde diese Ruine zu einem schönen Haus wieder aufgebaut und aufgeräumt. Ich bin dankbar, dass ich persönlich an diesen Tiefpunkt kommen durfte, weil ich denke, es ist viel schwerer, all in zu gehen, wenn ich ein schönes Haus am Strand habe und ein Porsche dazu in der Garage. Und jetzt ein kurzer Einschub für die Jugend. So verlockend diese Dinge auch aussehen, sie bringen keine wirkliche Befriedigung oder nur ganz kurz. Ihr kennt das vielleicht mit der Schokolade. Man isst ein Stück und dann denkt man so, ach, noch ein Stück und noch ein Stück, später vielleicht sogar noch eine Tafel. Oder beim Zocken, ach, ich zocke jetzt eine Runde und dann, ach, ich zocke jetzt noch eine Runde. Und okay, mein Freund, der will auch noch eine Runde zocken, lasst uns einfach den ganzen Abend zocken. Also ich kenne das sehr gut aus meiner eigenen Lebensgeschichte. Und ich habe erfahren, dass solche Dinge sind wie ein richtig großes, krasses, schwarzes Loch, was immer mehr und mehr anzieht und dich immer mehr hineinzieht. Die Welt von Online-Spielen, Pornos, Partys, Netflix, Drogen ist eine Welt mit mehr Schein als Sein. Du wirst angezogen und irgendwann wirst du leer wieder ausgespuckt, ausgebrannt und an der Seele verstümmelt. Du hast wertvolle Lebenszeit verloren, die du hättest in Freundschaften, in gute Beziehungen investieren können oder in das Reich Gottes, um dort einfach weiter zu wachsen und Gott zu ehren mit deinem Leben. Wenn du denkst, dass du mit diesen Dingen glücklich wirst, die in der Welt sind, dann möchte ich dir sagen, treib's nicht auf die Spitze, denn das Ende kommt manchmal schneller als man denkt und es kostet einfach einen hohen Preis. Denn die Algorithmen, sie sind nicht dazu da, um dich glücklich zu machen, sondern eher, um dich abhängig zu machen, um an deine Daten zu kommen und dir deine Zeit zu stehlen. Es ist einfach nicht nice, wenn du mit ca. 30 Jahren immer noch zu viel PlayStation spielst, anstatt ein Player im Reich Gottes zu sein. Gott möchte in deinem Leben die Nummer 1 sein. Anders könnte man die Frage nach den Kosten für das Reich Gottes noch so beantworten. Stellt euch euer Haus mal oder stellt euch euer Leben mal als ein Haus vor, in das Jesus kommen möchte, um dort aufzuräumen. Er klopft an die Tür, du machst auf, sagst, schön, dass du da bist. Ich habe das Gästezimmer schon vorbereitet, hier ist der Schlüssel fürs Gästezimmer. Hier kannst du dich austoben, hier kannst du dich entfalten. Aber geh bitte nicht in die anderen Räumlichkeiten, weil das sind meine, das ist mein Bereich und hier möchte ich mich breit machen. Und es soll auch so bleiben. Du hast dieses Zimmer, bitte bleib da drin. Das wäre die falsche Idee, weil so würdest du Jesus ca. 1/7 nur von deinem Leben geben. Wichtig wäre es, wenn es an der Tür Ding-Dong macht, du die Tür aufmachst, erstmal ihn fest in die Arme nimmst, sagst, schön, dass du endlich da bist, ich habe so lange auf dich gewartet. Komm in mein Wohnzimmer, setz dich auf die Couch, hier ist schon mein Kaffee, ich gehe schnell in mein Büro und hol die Unterlagen. Unterlagen? Ja, um dir das Haus zu übertragen. Und hier ist schon mal der Schlüsselpunkt. Ich habe so lange auf dich gewartet, endlich bist du da und hilfst mir beim Aufräumen. Aber schau dich bitte nicht gleich genau um, weil ich habe noch einige Leichen im Keller und es ist noch ganz schön viel Unordnung. Aber ich weiß, wenn ich das mit dir angehe, dann wird dort eine Veränderung kommen, die sich wirklich lohnt und alles wird wunderschön. Das ist das, was Jesus möchte. Er möchte mit dir dieses Projekt Leben angehen. Er möchte in alle deine Räume kommen und er möchte dich bereichern. Der Preis in das Reich Gottes kostet dich deine Träume, denn er darf dein Leben frei gestalten. Hier wird auch nicht verhandelt, wenn du mir eine Frau gibst oder wenn meine Kinder gesund sind, dann will ich dir folgen. Ansonsten kündige ich diesen Vertrag. Am Eingang zum Reich Gottes gibst du alle deine Erwartungen ab und vertraust ganz auf ihn. Denn er hat eigene Pläne für dein Leben, was jetzt sein Leben ist. Er hat das Recht, dir alles zu nehmen, was du hast. Er ist dir auch nicht schuldig, nicht dass du denkst, oh, jetzt habe ich ihm so viel gegeben, jetzt habe ich mich so verändert, jetzt muss er mir doch auch das geben, was ich möchte. Zum Beispiel, ich warte immer noch auf meinen Partner oder meine Partnerin. So ist es nicht, denn er hat andere Pläne für dein Leben. Und klar könnte man dann die Frage stellen, liebt er mich denn wirklich überhaupt? Also liebt er mich wirklich richtig? Anderen geht es doch viel besser. Andere haben eine schöne Familie. Andere haben einen schönen Job. Andere haben so viel Geld. Doch ich möchte dir sagen, Gott macht keine Fehler. Er hat den besten Plan für dein Leben. Und er weiß, was das Beste für sein Reich ist. In den Evangelien werden wir so oft aufgefordert, grundlegende Entscheidungen zu treffen. Denn halbe Sachen nützen uns nichts. Ähnlich wie in der Sucht. Jemand, der schwerst abhängig ist, kann auch nicht sagen, na gut, ein bisschen Bier kann ich noch trinken und ein bisschen Drogen kann ich noch nehmen. Nein, das funktioniert einfach nicht. Auch hier muss eine klare Entscheidung für die Abstinenz getroffen werden, weil ansonsten geht's nicht. Entweder der Weg der Heilung oder der Weg der Selbstzerstörung. Ein Leben in Heilung, das ist der richtige Weg. Und das möchte ich uns allen zusprechen, dass wir diesen Weg gehen. Im Reich Gottes gibt es eben nicht diesen Mittelweg. Denn auch der Mittelweg ist der Weg, der ins Verderben führt. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Wir sollen durch das enge Tor gehen und den schmalen und steinigen Weg folgen, der zum Leben führt. Wir werden aufgefordert, ihn sogar mehr zu lieben als unsere Freunde, als unsere Familie, mehr zu lieben als unser eigenes Leben. Sonst können wir ihm nicht folgen. Unsere Prioritäten müssen richtig gesetzt sein. Das heißt nicht, du sollst deine Lieben hassen. Nein, du sollst versuchen, der beste Vater und die beste Mutter zu sein. Aber das soll aus einer engen Beziehung mit Jesus heraus geschehen. Es kann auch sein, dass es dich dein Haus, dein Vermögen oder deinen Job kostet. Der Preis für das Reich Gottes kann für jeden in der Praxis ganz unterschiedlich sein. Bei der Nächsten ist es vielleicht der ungläubige Freund oder ein Hobby, was das ganze Leben in Beschlag nimmt. Fakt ist, du sollst bereit sein, alles vor Gottes Thron zu legen und sagen zu können, tu mit mir ganz nach deinen Willen. All-in bedeutet auch, das Ego beiseite zu lassen und bereit sein, sich selbst zu verleugnen, täglich das Kreuz aufnehmen, was so viel bedeutet, keine Erwartungen mehr an dieses Leben zu haben. Denn ich habe mit dieser Welt abgeschlossen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn du mit Gott noch keine ganzen Sachen gemacht hast, dann möchte ich dich heute dazu einladen, all in zu gehen, Gott dein ganzes Leben zu übergeben. Denn halbe Sachen nützen uns nichts. Du kannst entweder, wenn du das tun möchtest, jemand aus der Gemeinde ansprechen oder du tust das im Stillen für dich und machst es mit Gott aus. Bekenne ihm deine Sünden, übergebe ihm dein ganzes Leben. Es lohnt sich. Wir haben uns jetzt ausführlich damit beschäftigt, was der wahre Preis der Nachfolge ist, was es uns persönlich kostet. Doch möchte ich auch auf das schauen, was wir gewinnen, denn das ist nicht wenig. In Markus 8, Vers 35 bis 37 lesen wir: Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Aus meiner Lebensgeschichte kann ich sagen, dass ich ein neuer Mensch werden durfte. Dort, wo ich Sucht und wo mich andere Dinge gebunden hatten, durfte ich Heilung erfahren. Aus einem leblosen Stein, aus einer alten Ruine, hat er eine neue Schöpfung gemacht und ist auch noch dabei. Er will uns eine neue Identität geben, uns formen zu etwas Wunderschönen. Zum anderen kann ich sagen, dass mein Leben nicht langweiliger geworden ist. Im Gegenteil, seitdem ich Christus folge, ist mein Leben ein Abenteuer geworden. Es ist ein Geschenk, in den Werken Gottes zu wandeln dürfen. Unser Leben hat auch einen neuen Sinn bekommen. Wir können ein Schatz sein für andere, um durch Gottes Geist befähigt, andere reich zu machen. Er möchte uns ein Leben in Fülle geben. Wir bekommen neue Beziehungen und werden in eine geistliche Familie aufgenommen werden. Ein Leben mit Gott heißt auch ein Leben mit Freude und einfach tollen Momenten, die unsere Seele glücklich machen. Eine Freude wie über einen gefundenen Schatz oder eine Perle, die uns vor die Füße rollt. Ja, Teil der Wahrheit ist auch, dass es ein Leben von Entbehrungen und von mancherlei Leiden ist. Aber gerade durch solche Krisen müssen wir nicht allein gehen, sondern wir haben jemand an unserer Seite, der uns Kraft gibt, weiterzugehen, der uns hilft im Tal des Todesschattens. Wir dürfen eine Beziehung zu dem Schöpfer von Himmel und Erde haben. Wie krass ist das eigentlich? Wir sind in sein ewiges Reich eingetreten, in die Ewigkeit und sind seine geliebten Kinder. Wir haben einen treuen Freund, der immer an unserer Seite ist und für uns alles gegeben hat, was er hatte. Ich habe zum Ende hin noch ein Zitat aus dem Buch Empire of the Rising Sun mitgebracht. Und dort wird sich beschäftigt, was heißt es, für die eine Perle alles zu investieren. Wenn wir Jesus finden, kostet uns das alles. Er hat Freude, Frieden, Heilung, Sicherheit, Ewigkeit, alles. Also sagen wir, ich möchte diese Perle. Was kostet sie? Naja, sagt der Verkäufer, die ist ziemlich teuer. Aber wie viel denn, fragen wir. Nun, sehr viel eben. Denken Sie, ich könnte sie kaufen? Oh, natürlich, jeder kann sie kaufen. Sagten Sie nicht, sie sei sehr teuer? Ja. Ja, und wie viel kostet sie? Alles, was sie haben, sagt der Verkäufer. Wir denken darüber nach. Alles klar, ich kaufe sie, sagen wir. Gut, was haben sie, möchte er wissen. Schreiben wir es auf. Okay, ich habe 10.000 Dollar auf meinem Konto. Gut, 10.000 Dollar. Was noch? Das ist alles. Das ist alles, was ich habe. Nicht mehr? Naja, ich habe noch ein paar Dollar in meiner Tasche. Wie viel? Wir fangen an zu fummeln. Okay, schauen wir mal. 30, 40, 60, 100, 120 Dollar. Schön, und was haben Sie noch? Nichts. Das ist alles. Wo wohnen Sie? Er fragt weiter. In meinem Haus. Ja, ich habe ein Haus. Dann auch das Haus. Er notiert das Haus. Sie meinen, ich muss in meinem Campingwagen wohnen? Sie haben einen Campingwagen? Den auch. Was noch? Ich werde in meinem Auto schlafen müssen? Sie haben ein Auto? Zwei sogar. Beide gehen an mich. Beide. Was noch? Naja, Sie haben schon mein Geld, mein Haus, meinen Campingwagen, meine Autos. Was möchten Sie denn noch? Sind Sie alleinstehend? Nein, ich habe eine Frau und zwei Kinder. Oh, ja, Ihre Frau und Kinder ebenfalls. Was noch? Ich habe nichts mehr. Jetzt bin ich ganz verlassen. Plötzlich ruft der Verkäufer: Oh, das hätte ich fast vergessen. Sie selbst auch. Alles geht an mich. Frau, Kinder, Haus, Geld, Autos und Sie selbst auch. Dann fährt er fort. Und nun hören Sie genau zu. Ich erlaube Ihnen, dies alles fürs Erste zu nutzen. Aber vergessen Sie nicht, dass alles mir gehört, genauso wie Sie selbst. Und wann immer ich etwas davon brauche, müssen Sie es abgeben. Denn nun bin ich der Eigentümer. Hinleitend auf das Abendmahl möchte ich euch noch einen anderen Gedanken mit euch teilen zu dem Gleichnis von dem Kaufmann und der Perle. Der Kaufmann ist Jesus. Er war auf der Suche nach etwas ganz Wertvollem, nach dir und mir, nach seiner Braut, mit der er sein Reich baut. Auch der Schatz und die Perle entspricht dem Wert seines Wesens, denn sein Leben ist nicht vergeben gewesen. Er war bereit, alles zu zahlen und litt für uns riesige Qualen. Er hat seine Herrlichkeit verlassen, ist in diese Welt gekommen, um uns an die Hand zu fassen. Anstatt sich als König feiern zu lassen, wurde er am Kreuz von Gott wegen unserer Schuld verlassen. Aus Liebe zu uns hat er sich nicht nur mit einer Hand auf die Straße geklebt, sondern hat am Kreuz geebnet den Weg. Er ist für dich und mich all in gegangen, so dass wir nicht mehr sind in Schuld und Scham gefangen, sondern durch sein Blut ewiges Leben erlangen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.